Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist die Politik so all over über alle Parteien nicht immer ganz ehrlich mit uns, wenn es darum geht, was wir alles ändern müssen, um gegen Klimakrise und ihre Folgen anzukommen?
Ja, ich bin echt dankbar für die Frage, weil das ist eigentlich aus meiner Sicht fast die wichtigste Botschaft unserer Stellungnahme. Die ist, also wir müssen da ganz ehrlich sein. Da geht es um Gerechtigkeitsfragen.
Alena Büchs ist das, die Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat. Der hat jetzt Vorschläge gemacht, wie wir die Klimakrise gerecht bewältigen können. Erzählt sie uns gleich ausführlich. Und wir finden raus, auf welcher Sprache das hier Wasser heißt.
Fauda.
Ist eine von über 100 Sprachen, von der die NASA Audiospuren im Herbst hoch auf einen Jupitermond schicken will. Warum das Wort Wasser, wer das hören soll und was da noch so mit hochfliegt, hört ihr heute bei uns. Am Mittwoch, den 13. März. Ich bin Marcel Bohn. Hi.
Deutschlandfunk Nova.
Der Krieg gegen die Ukraine tobt ja vor allem in der Ukraine, aber halt nicht nur. Es gab jetzt auch Brände in einer russischen Ölraffinerie südöstlich von Moskau oder auch in einem Gebäude vom russischen Geheimdienst. Und es sollen gestern auch Kämpfer ins russische Grenzgebiet eingedrungen sein. Das Ungewöhnliche daran ist aber, diese Angriffe haben bewaffnete russische Gruppen gestartet, die an der Seite der Ukraine kämpfen. Also ganz genau so, Russen greifen Russen an. Was ist denn da los? Das hat mir Gesine Dornblüt heute Nachmittag schon erzählt. Sie beobachtet den Ukraine-Krieg für uns.
Ja, ist ziemlich unklar, was genau da passiert ist gestern und was weiter passiert. Es geht um 3 freiwilligen Bataillone von russischen Staatsbürgern, die aber an der Seite der Ukraine kämpfen. Mhm. Die sind gestern am frühen Morgen über die Grenze auf russisches Gebiet vorgedrungen, an mehreren Abschnitten in den Gebieten Belgorod und Kursk. Und sie wollen auch ein Dorf besetzt haben, Tjotkino, nach eigenen Angaben. Eine dieser 3 Einheiten hat dazu auch ein Video veröffentlicht. Da haben aber inzwischen russische Investigativjournalisten rausgekriegt, dass dieses Video gar nicht dort gedreht wurde, sondern in einem anderen Ort, der zwar ganz in der Nähe liegt, aber auf ukrainischem Gebiet. Das wirft schon mal Fragen auf. Und russische Offizielle, die haben dementiert, dass die Grenze überhaupt verletzt worden sei. Das scheint aber doch unglaubwürdig, denn es gibt Videos und Satellitenaufnahmen, die belegen, dass da Kämpfer tatsächlich auf russisches Staatsgebiet vorgedrungen sind und dass es auch Kämpfe an der Grenze gab. Außerdem hat das russische Verteidigungsministerium gesagt, es seien über 230 Kämpfer getötet worden. Und dann müssen wir auch noch über was reden, nämlich über breit gestreute Drohnenangriffe auf russisches Gebiet, unter anderem auch auf Belgorod in Grenznähe. Das ereignete sich also alles gestern und zum Teil auch noch heute. Da soll unter anderem ein Gebäude der Gebietsverwaltung getroffen worden sein von einer Drohne und auch ein Geheimdienstgebäude. Diese Meldung, die kam erst von russischer Seite, wurde dann später wieder entfernt. Also ob da was vertuscht werden soll oder ob das eine Fehlmeldung war. Ja. Es gibt noch ganz, ganz viele Fragen dazu.
Okay, aber jetzt gerade diese russischen Gruppen, ne? Sie nennen sich ja zum Beispiel Sibirische Bataillon oder Legion Freiheit Russlands. Das sind auch die, die dieses Video veröffentlicht haben von diesem russischen Dorf. Sind die jetzt zum ersten Mal aufgetreten und was sind das für Gruppen?
Nee, die sind nicht alle zum ersten Mal aufgetreten. Es gab auf Belgorod schon im Mai 2023 auch schon mal so einen Angriff. Das war diese Legion Freiheit Russlands. Alle 3 Gruppen, um die es jetzt geht, die sind Bestandteile des regulären ukrainischen Militärs, wobei aber das Militär der Ukraine jetzt betont, dass auf russischem Gebiet jetzt diese 3 Einheiten unabhängig operieren würden. Diese 3 Gruppen, die haben sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten formiert. Das erste entstand gleich nach dem groß angelegten Angriff Russlands auf die Ukraine, diese Legion Freiheit Russlands. Der Gründer Ilya Ponomaryov, das ist ein Russe, der war früher mal in der Duma, war 2014 der einzige von mehreren 100 Duma-Abgeordneten, der gegen die Krim-Annexion gestimmt hat, steht politisch eher links, ist dann in die Ukraine gegangen. So, das zweite ist das russische Freiwilligenkorps. Das wurde im August 2022 gegründet und der Gründer ist eher rechtsextrem. Und dann gibt's noch dieses sibirische Bataillon. Das wurde im vergangenen Herbst gegründet und dem gehören Männer aus den russischen Regionen an, und zwar Vertreter ethnischer Minderheiten. Und wie viele das insgesamt sind, ist schwer zu sagen. Nach unterschiedlichen Angaben mehrere hundert.
Okay, jetzt klingt das jetzt so, als wären das irgendwie alles unterschiedliche Gruppen, aber die haben irgendwie gemeinsame Ziele?
Auf jeden Fall. Also das generelle Ziel ist, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen und das Putin-Regime zu beenden. Das ist ganz klar. Und jetzt an den vergangenen zwei Tagen, da hatten sie auch einen gemeinsamen Sprecher, der im Namen der drei Einheiten gesprochen hat. Und es gab eine gemeinsame Erklärung, nämlich der Beschuss der Ukraine vom Gebiet Belgorod aus, der müsse aufhören. Deswegen müsse man militärische Ziele dort angreifen. Und es gab einen Aufruf an die Bewohner der beiden Gebietshauptstädte dort, Kursk und Belgorod, die Städte zu verlassen. Und außerdem hat der Sprecher einen Zusammenhang hergestellt mit der sogenannten Präsidentenwahl am Wochenende. Das solle nämlich ihre Aktion ein Signal sein in die russische Gesellschaft hinein. Ihr seid nicht allein. Es gibt Leute, die bereit sind, mit Waffen gegen Putins Regime zu kämpfen.
Okay, jetzt ist ja gerade Einfluss nehmen auf eine Wahl in Russland jetzt nicht unbedingt ein kleines Ziel. Haben die so einen großen Impact?
Ich denke, das geht vor allen Dingen um symbolischen und psychologischen Einfluss und das sollte man nicht unterschätzen. Also es kommt jetzt quasi der Krieg wirklich nach Russland, in Kursk zum Beispiel. Da wurden jetzt für 3 Tage die Schulen geschlossen wegen der Gefahr. In Belgorod habe ich gelesen, da gibt es überall jetzt Wegweiser, wo es Luftschutzräume gibt. Und das ist was Neues in der russischen Bevölkerung. Und die Kämpfer, die hoffen einfach, dass sie die Moral der russischen Bevölkerung beeinflussen können und auch die Moral der russischen Führung. Und natürlich, dass sie auch werben können für sich, damit eben mehr Russen die Seite wechseln und an der Seite der Ukrainer kämpfen.
Gesine Dornblüt hat uns erzählt, was es mit russischen Staatsbürgern auf sich hat, die aber auf der Seite der Ukraine gegen Russland kämpfen. Das sind vor allem 3 Gruppen, die da in den letzten Tagen in Russland Angriffe gestartet haben und damit vielleicht auch so ein bisschen zumindest ein Symbol setzen wollen für die Wahl, die in Russland am Wochenende ansteht. Danke, Gesine.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben ein kleines Rätsel für euch. Und zwar, auf welcher Sprache heißt das hier Wasser?
Voda.
So, okay. Matthias aus Hamburg ist dran am Telefon. Matthias, was meinst du?
Ich habe Finnisch getippt.
Du sagst Finnisch, okay. Ich weiß es ja selber nicht. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team ist deswegen auch noch da und hat das für uns mitgebracht. Ja. So, Johannes, Finnisch.
Also Finnisch schon mal falsch. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Auf Finnisch heißt es ungefähr Vessi. Also so wie Vessi und Ossi auf Deutsch. Vessi ist Wasser auf Finnisch. Ah, also das ist leider nicht richtig.
Okay, sorry Matthias. Das müssen wir noch ein bisschen an der Aussprache. Aber sonst hättest du eventuell ein Alien übrigens sein können, wenn das richtig gewesen wäre, Matthias. Aber besser ist es so, dass es nicht so ist, okay?
In Ordnung, ja, danke.
Schönen Tag in der Hamburg voll. Und was ist mit Polnisch? Das hat ja auch noch der David getippt.
Das ist goldrichtig.
Was?
Das ist Polnisch.
David ist ein Alien, oh mein Gott. weil die sollen das nämlich entziffern können. Johannes, klär uns mal auf. Im Oktober will die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Raumsonde auf einen Mond vom Jupiter schicken. Warum genau zu einem Jupitermond?
Genau, also der Jupitermond, der heißt Europa und das ist ein sogenannter Eismond. Das heißt, der hat an der Oberfläche eine dicke Eiskruste und darunter ist vermutlich ein riesiger Ozean, ungefähr 100 Kilometer tief, also so aus flüssigem Wasser wie auf der Erde. Aha. Und deswegen wird auch schon lange spekuliert, ob es da vielleicht irgendeine Form von Leben geben könnte. Und diese Raumsonde, die soll, wenn sie da ankommt, nicht landen, aber einige Male um den Mond Europa rumfliegen und dann mit allen möglichen Messinstrumenten ganz viele Daten sammeln, zurück zur Erde schicken, um dann mehr über den Mond, das Eis und das Wasser da rauszufinden. Und dieses Jahr soll es losgehen, bis die Sonde bei diesem Jupitermond ankommt. Dauert es aber noch ein bisschen, nämlich bis zum Jahr 2030. Ja, sind nämlich mal eben so 2,6 Milliarden Kilometer Entfernung bis dahin.
Das ist ein Stückchen. Und dann haben wir jetzt ja eben da noch diese Botschaften dabei in dieser Sonde. Also falls irgendjemand da draußen ist und der Sonde begegnen sollte. Aber das ist ein bisschen mehr als unsere Audiospuren, ne?
Ja, also diese Botschaften sind alle zusammen auf so eine Platte eingraviert, die auf die Sonde dann montiert werden soll. Mhm. Diese Platte ist aus Tantal, das ist so ein extrem hartes und robustes Metall und die Platte ist aber auch nicht besonders groß, ungefähr so groß wie eine DIN A4-Seite, aber dafür bringt die NASA da echt so einiges unter auf dieser Platte. Auf der einen Seite sieht man ganz viele Wellenmuster und zwar so Audiowellen, wie man die vielleicht auch aus so einer Audioschnittsoftware kennt, ne? Also so visuelle Schallwellen. Und diese Schallwellen, die zeigen eben jeweils das Wort Wasser in 103 verschiedenen Sprachen der Erde. Denn um Wasser geht es ja auch bei der Mission. Und auf der NASA-Webseite kann man sich dann die zugehörigen Audios zu diesen Schallwellen anhören. Cool. Das hier sind zum Beispiel die verwendeten Audios für Wasser in ganz verschiedenen Sprachen, die ich mal rausgesucht habe, 7 insgesamt. Und du kannst ja mal gucken, Marcel, was du davon noch so erkennst.
Kann ich mal gucken, ob ich ein Alien bin?
Water.
Water.
Englisch.
Mime.
Voda.
Dur. Mizu.
Shui.
Also das erste war auf jeden Fall Englisch. Safe. Ja. Das erste war Englisch. Dann war also vielleicht Mandarin oder Vietnamesisch dabei.
Mhm. Mandarin war das letzte, genau. Ja,
super. Yes. Und dazwischen ist so ganz schwierig. Ich sag jetzt einfach mal noch, um was gesagt zu haben, Bulgarisch.
Na, also es war Englisch, dann kam Niederländisch, dann Hebräisch, dann Polnisch, dann mein Favorit Walisisch, das war dieses Dur. Und dann kam Japanisch und Mandarin. Alles, wie gesagt, Wasser in diesen Sprachen. Aha. Deutsch ist bei diesen 103 Sprachen insgesamt natürlich auch mit dabei. Und das klingt bei der NASA so.
Wasser. Wasser.
Wasser. Schön, schönes, Wasser. Freundliches Wasser. Ja. Ja, gut, okay. Wir müssen ein bisschen vielleicht an der Aussprache arbeiten.
Ja.
Aber was gibt es noch für Botschaften da drauf?
Also auf der anderen Seite dieser Platte steht noch einiges mehr. Und zwar unter anderem so ein handgeschriebenes Gedicht von einer US-Dichterin mit dem Titel A Poem for Europa. Hat sie also extra für diese Mission geschrieben und für den Mond im Prinzip. Dann ist noch das Porträt vom US-Wissenschaftler Ron Greeley eingraviert. Das ist einer der Begründer der Planetenforschung. Und dann gibt's noch was ganz Besonderes. An einer Stelle soll nämlich noch so ein Mikrochip aus Silizium in die Platte eingesetzt werden. Und das hat zu tun mit einer Aktion, die NASA schon vor einer Weile gestartet hatte. Bis vor kurzem konnte nämlich jeder seinen Namen an die NASA schicken, also Vor- und Nachname. Mehr als 2,6 Millionen Menschen haben das auch gemacht und dieser Mikrochip enthält also dann bald diese rund 2,6 Millionen Namen und der wird dann auch noch zusammen mit der Sonde ins All geschickt. Ich habe es jetzt Leider verpasst, meinen Namen rechtzeitig bei der NASA zu hinterlassen, also die Deadline ist schon rum. Wäre aber schon cool gewesen. Ja. Ne? Naja, und dann gibt es schließlich noch, auch wichtig, so eine Art Anleitung für die potenziellen Aliens, wenn sie denn mit der Erde in Kontakt treten wollen, wenn sie diese Raumsonde mal irgendwann finden sollten oder zumindest die Metallplatte.
Aber ist das jetzt das erste Mal, dass irgendwie so eine Botschaft da ins All hochgeschickt wird?
Nein, es gibt ja einige berühmte Beispiele. Ne? Also zum einen wurden schon oft einfach irgendwelche Radiosignale von der Erde aus Richtung Weltall geschickt. Okay. Aber ganz bekannt sind ja die sogenannten Pioneer-Plaketten zum Beispiel. Sind so goldene Platten, die schon 1972 mit einer Sonde ins All geschickt wurden. Darauf sieht man unter anderem zwei Menschen, also Mann und Frau. Und es wird über so eine Grafik beschrieben, wo im Universum unsere Sonne eigentlich zu finden ist. Also wie so eine Art Wegbeschreibung. Dann wurden 1976 die berühmten Golden Records ins All geschickt, so goldene Datenplatten. Darauf sind unter anderem 115 Fotos von Menschen, von Tieren, Pflanzen, Gebäuden und so weiter gespeichert und auch einige Audios. Also da sind so Grußbotschaften in über 50 verschiedenen Sprachen dabei, auch ein paar Musikstücke, Beethoven und so ist mit dabei. Mhm. Und die geschätzte Lebensdauer dieser goldenen Datenplatten ist übrigens 500 Millionen Jahre. Also so lange werden die bestehen. Das heißt, selbst wenn die Menschheit irgendwann gar nicht mehr da sein wird, wenn wir irgendwie ausgelöscht sind, dann erfahren Außerirdische vielleicht zumindest, okay, da gab es mal diese komischen Leute früher auf der Erde.
Und die haben nach Wasser gesucht. Also zumindest schicken wir das hoch auf den Jupitermond in vielen verschiedenen Sprachen. Die Aussprache von Wasser, ein Gedicht ist noch dabei. Im Herbst geht das hoch bei so einer NASA-Mission mit einer Sonde. Hat uns Johannes Döppelt gerade erzählt hier bei Deutschlandfunk Nova. Und wir haben ein bisschen versucht herauszufinden, auf welchen Sprachen das alles da hochgeschickt wurde. Das klingt manchmal ein bisschen verrückt. Also das Wasser auf Deutsch sehr freundlich klingt schön. Johannes, vielen Dank an dich.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
KI kann Krebs erkennen. KI soll uns vor Cyberangriffen schützen. Kann Videos basteln. Ganze Bachelorarbeiten für uns schreiben. Aber Regeln gibt es dafür noch nicht so richtig. Und das will das EU-Parlament ändern. Mit großer Mehrheit haben sie jetzt das weltweit erste umfassende KI-Gesetz beschlossen. Und Sophie Stiegler aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich das mal angeguckt. Sophie, jetzt ist es ja so, ChatGPT zum Beispiel ist erst vor gut einem Jahr gestartet und seitdem hat sich KI irgendwie gefühlt täglich neu revolutioniert. Also bei so einer Technologie, die wirklich sich so schnell verändert, wie kann man da überhaupt also Regeln für aufstellen, wenn man noch gar nicht weiß, was eigentlich morgen ist?
Ist nicht so ganz einfach. Also das EU-Parlament hat das versucht, indem es eben viele Dinge eher allgemein formuliert hat und nicht zu spezifisch und indem es nicht von der Technologie her denkt, die sich ja wirklich schnell verändern kann, sondern eben in Anwendungskategorien. Also nutze ich jetzt KI in der Medizin oder für die Überwachung der Zuwanderung zum Beispiel, benutze ich Gesichtserkennung oder was anderes. Aber das Risiko, dass eben das Gesetz schnell wieder veraltet, das ist schon da. Du hast ChatGPT angesprochen. Vor einem Jahr ging ungefähr so der Hype los. Die Verhandlungen für das KI-Gesetz haben in der EU aber schon vor 3 Jahren angefangen. Das heißt, da musste man tatsächlich im Nachhinein noch was einfügen, weil man das einfach nicht auf dem Schirm hatte, diese Entwicklung. Aber ja, insgesamt sind die Regeln eben so formuliert, dass man hofft, dass man jetzt nicht alle paar Monate irgendwas umschreiben muss.
Okay, aber das heißt, was genau wird da jetzt geregelt?
Ja, alles, was mit KI-Systemen arbeitet, da gab es ja vorher kein spezifisches Gesetz dazu. Es gelten aber nicht die gleichen Regeln für alle Bereiche, sondern es wird eben eingeteilt in Kategorien, je nachdem, wie risikoreich eine Anwendung eingeschätzt wird. Also, wenn ich jetzt KI für meinen Spamfilter benutze und da gibt es Probleme und es werden nicht alle Penispumpen-Mails rausgefischt, so what, ja? Oder wenn mir mein Musikstreaming-Dienst jetzt K-Pop vorschlägt, aber ich hasse K-Pop, ist jetzt auch kein Riesenproblem. Aber wenn KI zum Beispiel eingesetzt wird, um Krankheiten zu diagnostizieren oder um Kredite oder Jobs zu vergeben, dann sieht das natürlich schon anders aus. Und je mehr potenzielle Gefahren es bei so einer Anwendung gibt, desto strengere Regeln gelten dann eben in der EU. Also allgemein gilt jetzt zum Beispiel, du und ich müssen halt erkennen können, welche Inhalte sind eigentlich KI generiert. Und zum Beispiel sowas wie die Trainingsdaten für eine KI. Also mit welchen Daten wird das Programm eigentlich gefüttert? Die sollen transparent sein.
Okay, für bestimmte Sachen hat die EU aber sogar also komplett KI verboten. Um was genau geht's da, was ist nicht mehr erlaubt?
Also nicht mehr erlaubt ist zum Beispiel am Arbeitsplatz oder an Schulen oder Unis die Gefühle von Leuten mithilfe von KI zu erkennen. Man darf auch Menschen nicht nach sozialem, also so staatlich erwünschtem Verhalten einteilen, wie es zum Beispiel in China gemacht wird. Überhaupt geht es gar nicht, Menschen mit KI in Kategorien einzuteilen, anhand ihrer Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung. Und die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ist noch so ein bisschen ein Sonderfall. Die ist erstmal nicht erlaubt. Es gibt aber einige Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn die Polizei Terroristen finden muss, dann darf sie auf Überwachungskameras zugreifen.
Okay, auf Papier klingt das ja alles immer erstmal schön und top und gut. Aber wie viel wird das am Ende wirklich bringen?
Ja, kann ich jetzt gerade noch nicht so einschätzen, aber NGOs kritisieren auf jeden Fall, dass die Regeln noch zu weich seien. Also Unternehmen sollen eben erstmal selber sicherstellen, dass ihre KI-Anwendungen okay sind und sie dürfen übrigens auch mitreden, wenn es darum geht, in welche Risikokategorie ihre Anwendung überhaupt kommt. Also sie haben schon noch sehr viel Macht. Und es gibt auch Kritik daran, dass KI zum Beispiel weiterhin beim Grenzschutz erlaubt ist, also bei der automatischen Überwachung mit Drohnen oder zum Beispiel der Erkennung von Dialekten von Geflüchteten.
Okay, du hast die Unternehmen gerade schon erwähnt. Also wie finden die das jetzt? Ich meine, die entwickeln ja die ganzen Sachen.
Also da gibt's die Befürchtung, dass vor allem kleinere Unternehmen oder Start-ups darunter leiden könnten, weil sie eben vielleicht Probleme haben, diese neuen Regeln einzuhalten. Da gibt's eben auch Nachweise, die sie führen müssen, Kontrollen, die sie machen müssen. Und das ist eben teilweise aufwendig. Der KI-Bundesverband, in dem sind 400 KI-Unternehmen organisiert, der sagt aber, so im Großen und Ganzen ist das Gesetz schon was, womit wir arbeiten können. Und jetzt gilt sowieso erstmal eine Übergangsfrist von 2 Jahren, in denen müssen eben verbotene Anwendungen abgeschafft werden und alle Bereiche nochmal gucken, dass ihre KI-Anwendungen auch dem Gesetz entsprechen und dann ab Anfang 2026 frühestens drohen dann potenzielle Millionenstrafen bei Verstößen.
Das ist das neue KI-Gesetz der EU, hat das EU-Parlament jetzt beschlossen. Und es ist damit ja weltweit zu eines der ersten umfassenden KI-Gesetze mit ja teilweise eher ein bisschen pauschaleren Regeln, einfach ja, weil sich diese ganze Technologie auch so weit weiterentwickeln kann, hat uns Sophie Stiegler erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jedes Jahr nach Malle und Fuerteventura fliegen, mit dem Auto 500 Meter zur Bäckerei fahren und jeden Tag mit Sitzheizung zur Arbeit. Daily, Lione, Salami zum Frühstück, abends noch Chicken Nugget, Steak oder Bolo. Die Wohnung das ganze Jahr schön, wohlig, warm auf 21 Grad heizen. Der Deutsche Ethikrat hat heute eine Stellungnahme zu Klimagerechtigkeit rausgebracht. Und die Ethikrat-Vorsitzende Alina Büchs hat daran mitgearbeitet. Hallo Frau Büchs.
Hallo.
Ihr sprecht von der moralischen Mitwirkungspflicht der Individuen. Also so Sachen, wie ich gerade aufgezählt habe, was seit Jahrzehnten in unserem Land für viele Standard ist. Geht das einfach nicht mehr?
Da muss ich sofort sagen, wir gucken nicht nur auf das persönliche Verhalten. Mhm. Das ist echt wichtig. Wir sagen, es ist eine geteilte Verantwortung. Ja, wir alle haben eine, so nennen wir das, moralische Mitwirkungspflicht, unser eigenes Leben, unser eigenes Verhalten durchzugucken, was kann ich machen, um mich klimafreundlicher zu verhalten. Gleichzeitig, ganz wichtig, sagen wir wollen kein moralisches Heldentum. Es können das nicht Individuen jetzt alles reißen, sondern es muss gleichzeitig die Rahmenbedingungen geben, die müssen politisch geschaffen werden. Und natürlich müssen wir zum Beispiel auch Unternehmen dazu bringen, dass die klimafreundlichere Produkte anbieten und dass sie ihre eigenen Prozesse, also wie sie produzieren, klimafreundlicher machen.
Aber gleichzeitig haben wir auch so ein Riesendilemma, da werden Sie auch sagen, so die Vorstellung von einem guten Leben, das möglich bleiben soll, sei eben nicht mit dem westlichen Konsum vereinbar. Also wie müssen wir uns das dann vorstellen in so einer freiheitlichen Demokratie, wo halt das Angebot nun mal da ist?
Also das finde ich eigentlich den spannendsten Teil, weil wir den natürlich als Ethikrat nicht vorgeben können. Wir können jetzt nicht sagen, das gute und gelingende Leben sieht jetzt so und so aus. Du fährst da und dahin in Urlaub und du isst das und das zum Abendessen und die Unternehmen müssen dies und jenes exakt machen. Das ist
aber
nicht unser Job.
Aber es geht ja quasi darum, dass wir eigentlich am besten nur klimafreundlich konsumieren können.
Also wir sagen tatsächlich, wir müssen gemeinsam als Gesellschaft darüber nachdenken, was können wir uns eigentlich für ein gutes Leben vorstellen, ohne weiteres Wachstum von Konsum und Ressourcen, so nennen wir das. Was können wir für Ideen haben vom guten Leben, bei dem man eben nicht Billigflieger, billig produzierte Massenware und so weiter haufenweise weiter konsumiert und es immer weiter hochgeht, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wie kann ein gutes Leben aussehen, ohne diese Spirale immer weiter hochzudrehen? Und ich glaube, da gibt es ganz schön viele Vorstellungen, aber wir sind ja nicht diejenigen, die das jetzt irgendwie verordnen, sondern das muss tatsächlich gesellschaftlich passieren. Da müssen auch alle im Prinzip mitmachen.
Das machen wir natürlich durch politische Entscheidungen, dass die Rahmenbedingungen vorgegeben werden. Da frage ich mich so ein bisschen, ne, wie ehrlich ist da die Politik schon mit uns? Ne? Was Sie auch gerade schon so ein bisschen beschrieben haben, so klar höre ich das auch noch nicht so unbedingt von der Partei, also auch nicht von den Grünen. Ist die Politik einfach vielleicht all over nicht so ganz ehrlich mit dem, was wir ändern müssen?
Ja, ich bin echt dankbar für die Frage, weil das ist eigentlich aus meiner Sicht fast die wichtigste Botschaft unserer Stellungnahme. Die ist, also wir müssen da ganz ehrlich sein, da geht es um Gerechtigkeitsfragen. Ja? Viele der Maßnahmen gegen den Klimawandel betreffen sehr stark die Gruppen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Ja? Es ist also in Deutschland schon so, wir gucken uns ja diese innergesellschaftliche Gerechtigkeit an. Ja. Und Menschen mit geringem Einkommen produzieren viel weniger klimaschädliche Emissionen als Menschen mit hohem Einkommen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich Maßnahmen gegen den Klimawandel, also mal ans Heizen oder sowas denken, die gehen gerade den Leuten ans Portemonnaie, die wenig haben. Das ist schwierig. Und deswegen sagen wir, das muss man einfach mitbedenken, das muss man dann ausgleichen. Man muss besser verstehen, dass der Kampf gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise, das ist eine Gerechtigkeitsfrage.
Ja.
Die Botschaft, die wollen wir eigentlich vor allem rausposaunen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass die Politik das, und das sagen wir ganz deutlich in dem Papier, explizit machen muss. Und natürlich muss man dann was tun gegen solche Ungerechtigkeiten, aber man muss sie ja mal zuallererst verstehen und erkennen. Und ich glaube, da haben wir echt noch alle mal ein bisschen Nachholbedarf.
Gerechtigkeit ist ja dann oft auch einfach eine Geldfrage. Das heißt, die Leute, die sich's leisten können, die juckt das nicht, dass der CO2-Preis da ein bisschen steigt. Die fahren trotzdem noch weiter mit dem Auto rum und heizen, alles gut. Da sind wir dann beim Thema, wo sie auch eine Maßnahme sagen. Sowas wie das Klimageld wäre da eins, also dass alle so einen bestimmten Geldbetrag bekommen, so als Ausgleich. Jetzt ist das aber was, das wurde groß angekündigt, ist bis heute nicht da.
Ja, wir haben es dick und fett reingeschrieben.
Ja.
Also wir empfehlen tatsächlich, dass man über CO2-Bepreisung, so nennt man das, arbeitet, weil dann die Sachen, die besonders klimaschädlich sind, halt immer teurer werden. Also das ist, wenn Sie so wollen, eine Marktlösung. Ja. Und gleichzeitig sagen wir aber auch, das muss man dann pro Kopf zurückerstatten. Das wird im Detail in der Stellungnahme erklärt, einfach um sicherzustellen, dass eben Menschen sich das auch leisten können. Und dann kommt sofort die Frage, ja, was ist denn mit den Reichen? Die können sich ja rauskaufen, weil die haben so viel Geld. Und das stimmt natürlich ein Stück weit.
Ja.
Deswegen sagen wir, es kann durchaus sinnvoll sein, bei bestimmten Produkten, bei bestimmten Dienstleistungen, die wirklich super klimaschädlich sind, darüber nachzudenken, ob man die ganz überproportional bepreist, also extra bepreist.
Was dann aber bedeutet wiederum, da müssen wir auch so ehrlich sein, es wird manche Leute geben, die werden sich einfach bestimmte Dinge gar nicht mehr leisten können.
Ja, das kommt eben drauf an, wie man das gestaltet, aber es gibt bestimmte Dinge, die so, also diese wirklich ganz besonders stark klimaschädlichen Dinge, die sollten wir uns eigentlich alle nicht mehr leisten.
Alena Büchs ist das, die Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat, die gerade eine Stellungnahme zur Klimagerechtigkeit gemacht haben, und sie hat uns ein bisschen erzählt, was da drin steht, was sie fordern, was sie für Vorschläge haben, auch vor allem an die Politik, aber auch was das für uns Einzelne dann so ein bisschen am Ende bedeutet, wenn die Rahmenbedingungen mal gesteckt sind. Vielen Dank, Frau Büchs.
Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.